Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Es ist wieder soweit. Schön, dass ihr wieder zu unserem Podcast Gegenpol eingeschaltet habt, in dem es heute um Framing geht, beziehungsweise Framing als Technik im politischen Meinungsbildungsprozess. Was genau das ist und was das mit unseren Themen zu tun hat, klären wir in den nächsten 30 bis 60 Minuten mit unserem Gast, der wie immer hier bei uns ein versierter Experte auf seinem Gebiet ist. Und wir freuen uns daher sehr, dass Dr. Erik Wallis zu uns gekommen ist und begrüßen ihn natürlich auch sehr herzlich.
Hallo.
Sie haben Linguistik, Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert, haben sich in Ihrer Doktorarbeit mit Kampagnensprache auseinandergesetzt und haben auch von 2015 bis 2018 das Regionalzentrum für demokratische Kultur in Anklam der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie, heißt sehr lang, kurz RAA, Mecklenburg-Vorpommern geleitet. Und heute sind Sie Campaigner und Pressesprecher bei Greenpeace, sind zudem noch freiberuflicher Kampagnenmanager und Kampagnenberater und betreiben dazu noch den Blog Wortgucker, dem es, ich sag das jetzt mal verkürzt, darum geht, wie mächtig Sprache eigentlich ist. Und bei der Frage nach, wie mächtig ist eigentlich Sprache, beziehungsweise wie mächtig ist der Einsatz von Sprache, sind wir ja schon mittendrin in unserem Thema und da würde ich vielleicht zu Anfang unseres Gespräches einfach Sie bitten, mal den Begriff Framing und was sich dahinter verbirgt, ganz allgemein zu definieren und zu erklären.
Ja, Framing, das ist mittlerweile so eine Art Plastikwort geworden. Das ist in aller Munde, alle werfen dem anderen, wenn ihm die Meinung nicht passt, Framing vor. Alles ist geframed und damit meint man dann manipuliert. Das ist auf jeden Fall eine Bedeutung, die ist so im Volksmund mittlerweile angekommen. Und das aus dem wissenschaftlichen Hintergrund ist es natürlich anders definiert. Ne? Also Framing ist in der Sprachwissenschaft, kann man das beschreiben als ein sehr geschicktes, gekonntes Ein- und Ausblenden von Bedeutungsaspekten. Ne? Dass du eben sagst, Mensch, da sitzt ein Schmetterling auf deiner Schulter. Das löst Freude aus. Sie kann auch sagen, guck mal, da sitzt ein Insekt auf deiner Schulter und schon fragt man sich, kann das stechen, saugt es Blut oder will das wegscheuchen? Ne? Und ich habe nicht gelogen, aber ich habe mit beiden Wörtern unterschiedliche Schubladen in den Köpfen meines Gegenübers, in dem Kopf meines Gegenübers geöffnet. Ne? Und das ist eigentlich Framing. Ne? Das kann man mehr oder weniger steuern, mehr oder weniger strategisch angehen. Unsere ganze Welt ist letztendlich geframed. Das ist, dient uns auch der Orientierung, ne? Das ist die Welt einfacher wahrzunehmen. Es ist jetzt gar kein großartiger Betrug. Ne? Man schaut auf einen Bedeutungsaspekt, der besonders relevant für einen ist und den nimmt man dann und denkt, man hat das Ganze schon geblickt. Ne? Daher kommt dieser Impuls und darum fallen wir letztendlich auch immer darauf rein.
Ja, Sie haben ja auch gerade aber schon davon gesprochen, dass es bekannt ist, dieses Wort, aber jetzt eben weg von diesem Unbewussten, sondern halt auch sehr zu einem, ich nenne es jetzt mal bewussten Konzept. Wie kann man sich das denn vorstellen, jetzt auch im politischen Raum? Also wird es denn gezielt so etwas von politischen Parteien, Organisationen, Bewegungen in Deutschland eingesetzt?
Ja, wenn man die Leute fragt, dann würden die sagen, na, wir machen das nicht, weil sie ja denken, das ist ein Manipulationseingeständnis. Letztendlich machen es alle, ne? Ob es jetzt eine Organisation, eine politische Partei oder der Mediamarkt ist oder wir beide, ne? Wenn man schon überlegt, ne? Man möchte jemanden kennenlernen, ne? Man ist verliebt in eine Person, möchte kennenlernen jemanden, dann hat man schon die erste Framing-Aufgabe eigentlich. Ne? Wie kriegt man den jetzt dazu, dass der mit einem eine gemeinsame Sache macht, ne? dass der mitmacht. Ne? Will man dann ins Kino einladen und wie kommt der mit? Ne? Schlag ich da meinen Film vor, Mensch, komm doch mal ins Kino, da ist der neueste Science-Fiction-Blockbuster, schön, da fließt auch ordentlich Blut, das, was ich gerne sehe, oder sage ich da das, was bei mir die Angebetete gerne gucken will. Mensch, da läuft eine schöne Romantic Comedy, das ist doch bestimmt was für uns beide. Ne? Mhm. Was nehme ich da? Da setze ich ja schon einen Deutungsrahmen. Ich muss schon eine strategische Entscheidung treffen. Wie strategisch man das im Alltag wahrnimmt, Ich würde das dann nicht als wirklich Manipulation bezeichnen oder als sehr strategisch. Ich spreche dann vom Halbbewussten. Hm. Wenn man macht das, weil wir so gut darin sind zu kommunizieren, machen wir das eigentlich, ohne es teils zu merken. Wenn man jetzt aber in den Mediamarkt geht und sich eine Mikrowelle kauft, die haben da alle ihre Verkaufstrainings gehabt und man will eine Mikrowelle haben und man kann sich nicht entscheiden und irgendwann sagt der Verkäufer, Mensch, guck mal, die hier, die habe ich meiner Mutter auch empfohlen, die hat die auch genommen. Hm. So, dann nutzt er ein Framing, ein Autoritätstopos, er zieht eine Autorität heran und da passiert bei uns im Kopf ganz viel. Ne, das Gute beim Framing ist nämlich, dass wir die Argumentation auslösen. Wir selbst in unserem Kopf machen das. Ne, und das ist eigentlich der großartige Trick dabei, dass der Verkäufer mich gar nicht mehr überzeugen muss. Ne, weil wenn jemand das seiner Mutter gibt, dann ist ganz klar, was sind die Schlussfolgerungen. Und die machen wir auch nicht bewusst, die machen wir halb also bewusst. Das sind die Geschichten, die wir kennen, das ist die Welt, die wir kennen. Ne, jemand gibt seiner Mutter nichts Schlimmes. Nur ganz, ganz schlimme Menschen tun das. Mhm. Ne? Für die Mutter nur das Beste. Mhm. Ne? Und das ist natürlich schon vielleicht eher strategisch, wenn der das im Verkaufstraining gehört hat. Ne? Also die Bandbreite ist groß. Und man kann allerdings sagen, wenn du jetzt in die Politik gehst oder auch in die NGOs, da wird schon sehr genau überlegt. Ne? Das gibt ja dann auch so Wörter wie die Sprachregelung. Ja, da haben sich nicht alle an unsere Sprachregelung gehalten. Ja. Ne? Da weiß man schon, okay, wenn es so einen Begriff wie die Sprachregelung gibt, dann scheint das ja so zu sein, dass man will, dass alle in der Partei oder in der Gruppierung mit der gleichen Sprache sprechen, weil davon verspricht man sich was. Es wird dann sozusagen eine Sichtweise verteilt. Und da wird das, glaube ich, schon am strategischsten eingesetzt und natürlich auch in der gesamten Werbeindustrie. Ne?
Also soll es beim, ich nenne es jetzt mal dem Rezipienten, also der das dann hört, soll das dann auch genau diese Botschaften dann auslösen, die man eigentlich dann auch verfolgt? Und heißt das dann auch immer, dass man eigentlich immer die Botschaft des anderen dann, abwertet? Ist das, kann man das so pauschal sagen? Oder ist Abwertung dann auch wiederum auch eine Definitionssache, wenn man sagt, unser Konzept ist dann besser?
Naja, da es keine ungeframte Welt gibt im Bereich der Politik, ne, und des Marketings, kann es eigentlich, ja, ich würde da nicht so hart urteilen. Mhm. Ne, also, und wir sind auch, und das ist das, was aber oft fehlt, ne, wir Menschen, ne, wir Kunden oder wir Wählerinnen und Wähler, wir sind eigentlich auch gefordert, uns diese Deutungshoheit bei uns zu lassen, selbst wenn der andere es noch so gut versucht. Ne? Wenn du jetzt zu mir sagst, Mensch, da sitzt ein Schmetterling auf deiner Schulter, dann bin ich halt nachgefragt, dort auch hinzugucken, ob das wirklich einer ist. Mhm. Oder was ich darin sehe. Mhm. Ne? Ist es für mich ein Insekt oder ein Schmetterling? Mhm. Das heißt, man selber hat eine Verantwortung in der Kommunikation. Man kann nicht nur sagen, ja, der andere will mich hier nur betrügen. Und ich finde das auch ganz wichtig, damit man diesem Begriff des Framings nicht so eine unendliche Macht verleiht. Das hat es nicht. Das ist relativ begrenzt, wenn man selber sich die Mühe macht zu gucken. Mhm. Aber, und das ist nochmal die andere Seite, wir sind nicht trainiert dafür. Wir wurden in der Schule darauf nicht vorbereitet. Also ich war gezwungen, ne, Mathe-Physik-Leistungskurs zu machen, weil damals durfte man keinen Deutsch-Leistungskurs machen und Sozialkunde gehörte auch nicht zu den Leistungskursen. Als ich Abi gemacht habe, 99, und ich habe die ganze Kurvendiskussion und Integralrechnung, das alles konnte ich, wo es mir nicht liegt, ne, habe ich mir reingeprügelt, bin gut ausgebildet worden, eigentlich zu so einem angehenden Mathematiker und Physiker, aber ich bin eigentlich nicht so richtig ausgebildet worden in Bezug auf das Erkennen von Kommunikation. Mhm. Ne? Und wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert auch die Kommunikation in einem Staat, demokratische Kommunikation, Demokratiekommunikation. Was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Demokratie? Meine kommunikative Aufgabe. Wir haben alle auch kommunikative Aufgaben in der Demokratie. Das beginnt dort, wo wir bestimmte Wörter, die wir angeboten kriegen von der Politik, wo wir sie weiter benutzen, wo wir uns damit eigentlich auch unter diese Symbolik stellen. Mhm. Wenn ich mich unter das Bild des wenn ich mich unter das Bild der Flüchtlingswelle stelle, indem ich diesen Begriff benutze, dann transportiere ich eine bestimmte Sichtweise mit.
Ja.
Und es ist jeder selbst aufgefordert, auch kritisch zu sein bei der Sprache, die angeboten wird.
Gibt es denn, ich sage jetzt mal heutzutage, oder gibt es denn dann, was ist der Unterschied eigentlich dann zu Propaganda? Oder ist das ein anderes Wort für Propaganda, dann im politischen Rahmen?
Na, das ist auf jeden Fall beides. Also Propaganda agiert mit Framing, aber Framing ist nicht Propaganda. Mhm. Ne? Ich würde das trennen. Framing ist erstmal ein sinnvolles Konzept, um bestimmte Sachen in der Kommunikation, in der Sprache zu erklären, um es uns bewusst zu machen. Und diese Techniken, die dabei angewendet werden, ne, sage das, was dein Gegenüber hören will. Zum Beispiel, es ist 2000 Jahre alt, das haben schon Römer und Griechen benutzt, ne? Das hat schon Cicero benutzt und aufgeschrieben als Tipps, als politische Tipps. Also das ist nichts Neues. Ne? Was der Framing-Begriff reinbringt, ist diese wissenschaftliche Art, drauf zu gucken und diese diese Wahrnehmungslupe raufzupacken, dass wir ganz genau das untersuchen können. Welche Muster sind es, die was auslösen? Das können wir jetzt aus, es ist ja nichts anderes als, ich bin jetzt Sprachwissenschaftler, ich gucke mir die Muster meinetwegen im rechtspopulistischen Texten an, in den Formaten, die produzieren. Und anhand der Muster kann ich gucken, welche Framings werden dort benutzt. Ich kann da sehr, sehr analytisch vorgehen und kann am Ende eine Tabelle machen, gucken, wie greift das alles ineinander. Und das ist eigentlich das, was uns der Framing-Begriff erlaubt. Und das Interessante ist eigentlich, dass man auf dieses Framing gekommen ist. Was ist das eigentlich? Frames. Frame heißt ja Rahmen. Und man hatte eigentlich immer das Problem, in der Sprachwissenschaft zu erklären, was bedeuten die Wörter eigentlich? Wie kann man das mal aufschreiben? Ist das das, was im Duden steht? Ne? Ist es ja auch nicht wirklich. Ne? Was vor 100 Jahren im Duden stand, steht heute nicht mehr im Duden. Hast du vor 100 Jahren im Duden geguckt oder vor 200, nehmen wir 200 Jahre, unter das Wort Wagen, da war eher ein Pferdewagen mit gemeint. Ne? Oder das Bild, was auch bei den Leuten in den Köpfen war, war der Pferdewagen. Sagst du heute Wagen, dann wird damit ein anderes Bild. Sprache ändert sich, Sprache passt sich unseren Gegebenheiten an. Ne? Das Sprachzeichen Wagen, ne? Der Ausdruck ist der gleiche geblieben. Aber das, was in unserem Kopf erscheint, das Bildchen, ne? Das hat sich verändert. Und man hatte eigentlich immer das Problem zu erklären, man hatte keine Theorie, wie man das erklären kann, wie diese Bedeutung sich wandelt. Oder auch, ab wann etwas bedeutet. Ne? Dass Sie jetzt verstehen, was ich mit Wagen meine, das muss uns ja erstmal gelingen. Wir müssen ja beide davon überzeugt sein, dass das Bild in meinem Kopf, das Bild in Ihrem Kopf auch ist. Das heißt, wir müssen uns geeinigt haben. So, und wie kann man das eigentlich erklären? Und dann sieht man einige Leute, die sagen, nee, das ist doch kein Wagen. Wagen ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber zum Beispiel so ein Satz wie, und da kommen wir in die Politik rein, so ein Satz wie, und ich dachte, wir wären Freunde. Mhm. Auf einmal nimmt man dieses Wort und entzieht es dem anderen.
Ja.
Ne? Und das ist halt möglich im Reich der politischen Ideen, dass du auf einmal jemanden hast, der sagt, nee, der gehört nicht mehr dazu. Der gehört nicht mehr in diese Schublade, wo Freunde draufsteht, ist der nicht mehr drin. Vielleicht fühlt er sich noch dazugehörig, der andere. Das heißt, man hat eigentlich einen Sprachkonflikt. Der eine denkt noch, er ist, und der andere denkt, der gehört nicht mehr da rein. Also eigentlich verstehen die beiden sich dann nicht mehr. Und wie kann man das eigentlich in einer Bedeutungstheorie erklären? Ne, und der Duden, ne, der schichtet so ein paar Eigenschaften auf. Ne, meinetwegen, Freund ist immer nett zu mir, bringt mir Geburtstagsgeschenke mit, gratuliert zum Geburtstag, hilft mir, wenn das und das ist. So, und aber wann sind da genug Eigenschaften zusammengetragen? So, ja. Und das versuchte man so in sehr starre Kostüme zu drücken und das versucht auch logisch, ne, mit so einer richtigen mathematischen Erklärungsvariablen zu sagen, da gehört immer das dazu, das dazu, das dazu, das dazu und dann ist das hinreichend ausdefiniert, was Freunde sind oder was ein Wagen ist und das ist eben nicht der Fall. Und die Frame-Theorie bot die Möglichkeit, dass man gesagt hat, meinetwegen Freundschaft ist ein Frame und da gehören verschiedene Slots ran. Das sind so kleine, das geht dann so von dem Begriff ab wie Fischgräten und da stecken so kleine Bedeutungselemente. Und einige davon sind immer da, das sind sozusagen die Pflichtslots, einige dieser Eigenschaften und andere ändern sich aber auch. Und man kann sozusagen dann sprachwissenschaftlich nachweisen, wie sich in der Zeit diese Sachen verändern, indem Leute Begriffe neu mit neuen Slots, mit neuen Bedeutungen anreichern. Und es ist sehr schwer, das jetzt als verbal zu erklären. Ne? Man muss sich einfach das mal auf dem Blatt Papier vorstellen, wo dann von einem Begriff ganz viele kleine, so wie Fischgeräten, abgehen. Und diese ganzen Slots selber können auch wieder Frames sein. Und so hat man eigentlich eine sehr offene Bedeutungstheorie gefunden, wo wir alle gut mit leben können. Und man stellt sich zum Beispiel mal das Wort Mensch vor. Ne? Vor 1670. Wer gehörte da in diese Schublade in Deutschland, wo Mensch drauf stand? Da waren vielleicht manche Leute aus Afrika nicht dabei. Ne? Das waren dann so eine Art Untermenschen oder Wilde. So, und das hat sich geändert. Diese Schublade ist jetzt mit mehr Leuten voll. Aber nicht bei allen Leuten. Ne? Das sieht man ja dann, wenn es gibt auch eben Leute mit rechten Einstellungen, Rechtsextreme, die sagen, nee, die gehören für mich immer noch nicht so richtig dazu.
Hm. Ja.
Die sind anders. Ne, und das beginnt dann in Nuancen, dort, wo vielleicht ein Tilo Sarrazin schreibt, ja, die haben auch nicht die Genetik, um uns das Wasser zu reichen, jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen der Kampf, einen dieser Slots wieder rauszubiegen. Ne? Dass einer der Slots bei dem Frame Mensch ist eben Gleichheit. Wir sind alle gleich, egal wie wir aussehen. Egal, ob wir funktionieren oder eine Behinderung haben oder grün, gelb oder was weiß ich sind. Wir sind alle Menschen. Dieser Slot wird sozusagen bekämpft dann von bestimmten rechten, rechtspopulistischen, rechtsextremen Schriften.
Mhm. Und ist es denn dann schon so, dass man, wenn man das so sieht, das Frame jetzt in Deutschland auf jeden Fall instrumentalisiert wird, dass es sozusagen auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, also das Framing im heutigen, sagen wir mal, im außerwissenschaftlichen Diskurs zu so einer reinen Instrumentalisierungsmaschine sich entwickelt hat. Also gerade jetzt auch über sozialen Medien, also dass halt, wer das provokanteste Frame setzt, der hat sozusagen im Meinungsdiskurs gewonnen, jedenfalls auf der erstmal Aufmerksamkeitsschiene.
Ja, das hat den Anschein. Aber man darf nicht vergessen, die Leute sind auch nicht ganz blöd. Die merken dann, ne, wenn die Gesetze so, das gute Kita-Gesetz, da fühlen die sich irgendwann veräppelt, wenn man solche Gesetze auflegt. Ne? Das nimmt man dann nicht mehr ernst. Das nutzt sich dann auch relativ schnell ab. Es stimmt allerdings, dass, muss ich mal gucken, wo benutzen Politiker Political Framing vor allem? Auf der Bühne, auf der Vorderbühne. Ne? Die stehen auf der Bühne, bekämpfen sich, sitzen in der Talkshow, hauen sich, das ist ja kein Diskurs, den die führen. Die sind ja nicht daran interessiert, was der andere sagt, sondern daran, den anderen da draußen mitzuteilen, was sie selber zu sagen haben. Es ist eigentlich eine Bühnenkommunikation. Dafür ist Political Framing sehr gut geeignet, nämlich mit dem Zweck, Mehrheiten hinter dich zu kriegen. So, wenn du dir jetzt allerdings mal anguckst, wenn der ganz normale Mensch, ne, der Normalo anfängt, auch so zu reden, dann kriegt er das nicht getrennt. Die Politiker, die sich in der Talkshow auf der Vorderbühne sozusagen bekämpfen, stehen danach am Stehtischchen bei Anne Will und trinken eine Apfelschorle miteinander. Mhm. Und der Normalo, der jetzt in den sozialen Medien da sich mit Hasskommentaren sich äußert und dafür auch welche einfängt, der hasst denn wirklich. Mhm. Da ist die Hinterbühne genauso betroffen. Und das ist schon, ich sehe da eine große Gefahr hinsichtlich der Spaltung unserer Gesellschaft. Ja, weil wir haben das nicht so gelernt. Politiker können sich gut distanzieren, sie können Leute aufhetzen, sie sind alle in der Lage, mit Frames zu arbeiten, die ihnen für sie notwendigen Mehrheiten potenziell beschaffen. Das ist ja Sinn und Zweck von Framing in dieser Art und Weise. Aber wir Normalos sind halt darauf angewiesen, dass unsere Nachbarn, auch wenn sie eine andere politische Einstellung haben, stark konservativ sind in meinem Fall. Ich bin jetzt eher so linksliberal eingestellt und ich will aber trotzdem, dass die Person, die mir gegenüber wohnt im Haus, eigentlich trotzdem mal mein Paket annimmt. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich da mit im Framing-Modus kommuniziere, dann kann ich das aber schön mal vergessen. Mhm. So, ne? Das heißt, eigentlich spaltet sowas die Gesellschaft. Und da fehlt uns, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wo Menschen herkommen. Ne? Wenn man sich mal so Dorfgemeinschaften anguckt, wo man, egal wie unterschiedlich die Typen dort waren, ne, du warst trotzdem immer mal wieder darauf angewiesen gewesen, auf die anderen. Das haben wir heute nicht mehr so. Und heute denkt jeder, er muss für die Mehrheiten kämpfen. Und ich glaube, das ist nicht in jedem Fall richtig. Also was eigentlich fehlt, ist ein Diskurs miteinander. Und Diskurs heißt auch zuhören, wenn ein anderer was sagt, was mir nicht passt.
Aber kann man schon aber auch sagen, dass es ja jetzt aufgrund der sozialen Medien schlimmer geworden ist? Oder sagen wir mal zugespitzter? Das ist aber nichts Neues. Das ist auch krass, was jetzt Framing oder jetzt diesen Instrumentalisierungskampf, sondern dass es das im Endeffekt ja gerade so zwischen in der Politik ja schon immer gegeben hat, seitdem es auch Demokratie gegeben hat, dass das ja immer so ein Werkzeug gewesen ist, um die Mehrheiten hinter sich zu bekommen. Ja. Was ist dann der Unterschied jetzt durch so eine Verstärkung wie sozialen Medien?
Ja, es ist, das stimmt. Das ist schon immer so gewesen. Auf der politischen Bühne wurde schon immer so kommuniziert. Aber wir sind eben nicht alle Politiker. Und in den sozialen Medien wird jeder zum Politiker. So, und das Problem ist, was dann bleibt, ist einfach die schlechte Stimmung. Der Hass bleibt halt dann da. Weil die Leute sind nicht ausgebildet dafür. Die haben es nicht, die fürchten sich dann wirklich. So, und haben dann wirklich negative Gefühle gegeneinander. Und das ist halt, wie gesagt, wenn du in einem Treppenhaus gemeinsam wohnst, nicht förderlich. Du brauchst halt, die Gesellschaft braucht halt trotzdem Zusammenhalt, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung ist. Und zum Teil geht es eben auch darum, dann missliebige und unschöne Meinungen irgendwie auszuhalten.
Was sind denn so aktuelle Beispiele, wo genau sowas dann vorkommt? Also wo genau dann dieses Framing auch zu diesem Instrumentalisierung geführt hat und das, was sozusagen auch dazu führt, dass unsere Gesellschaft jetzt vielleicht also gespaltener beziehungsweise einfach auch sich mehr Hass erfüllt
im Lager also, gegenüber steht. Da gibt es ganz tolle Beispiele und die sind sogar, ne, das ist immer so, dass man sich zum Beispiel von aus Richtung der AfD, ich nenne die Partei jetzt einfach mal, als Opfer inszeniert. Das ist jetzt nicht gelogen. Ne? Wie gesagt, es steckt auch immer ein Stückchen Wahrheit da drin. Ne? Sie sind natürlich in der Minderheit, sie haben es natürlich schwieriger, sie kriegen Gegenwind, das ist also leicht, sich als Opfer zu inszenieren. Ne? Und wir, sage ich mal, oder ich, linksliberaler Mensch, muss eigentlich aufpassen, dass ich diese Erzählung des Opfers von ihnen nicht miterzähle, indem ich sage, nee, mit denen rede ich nicht. Wenn ich das nämlich sage, dann erzähle ich ihre Geschichte mit und sorge dafür, dass sie die Mehrheit kriegt. Und das ist eigentlich ein Trick. Wir lassen uns also vorführen so ein bisschen, indem wir das mitspielen, die Geschichte von den anderen, die ich jetzt nicht hören will. Ich mag die Geschichte nicht hören, wo Angst vor Ausländern die Welt beherrscht. Ja. Ich mag die Geschichte nicht hören. Das heißt allerdings, kann ich damit, ein ganz starker Frame auf der linken Seite ist, und nicht nur auf der linken, eigentlich ist das unser gesellschaftlicher Grundkonsens gewesen, muss man mittlerweile sagen, oder vielleicht ist das noch, nie wieder. Ja, nie wieder Faschismus, nie wieder sowas Schlimmes. Und dieses nie wieder ist so stark, dass wir eigentlich aus der Ecke des Rechtspopulismus kommunikativ darüber gesteuert werden können. Die geringste Provokation reicht aus, um auf der linken Seite starke Proteste auszulösen, die am Ende auf den Opfertopos, das Opferframing der Rechtspopulisten einzahlen. Das heißt, eigentlich ist man dadurch Miterzähler der ganzen Geschichte. Und das ist eigentlich fatal, das spaltet die Gesellschaft. Ne? Die einen brüllen noch das eine, die anderen das andere. Wenn ich alle Leute, die AfD gewählt habe, zu Nazis erkläre,
ja.
Was mache ich denn? Dann erkläre ich sie alle zu Nazis, auch aus deren Sicht. Das heißt, die fühlen sich vielleicht gar nicht als Nazis, aber die merken, dass sie Opfer sind von jemandem, der sie gerade beschimpft hat. Ich kann damit schön leben, ich bin da moralisch dann fein raus, ich habe die alle als Nazis bezeichnet. Das Problem ist, dass ich damit eigentlich meinen Beitrag dazu geleistet habe, die Gesellschaft zu spalten, indem ich mitgespielt habe, das Spiel. So ein intelligenter Mensch käme jetzt auf die Idee zu sagen, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass die Leute, die gewählt haben, die vielleicht auch auf die Kommunikation dort reingefallen sind, wie kann ich die eigentlich kriegen? Wie kann ich die vielleicht überzeugen? Oder wie kann ich es schon mal schaffen, zumindest, dass der Rechtspopulismus sich nicht verbreitet, indem ich selber mit anheize durch meine Reaktion? Und das ist die schwierige Frage, die wir mal klären müssen. Und die wird viel zu selten angesprochen, weil es auch einfach ist, dagegen zu sein, nur dagegen zu sein. So, und was man zum Beispiel machen kann ist, und das ist halt nervig, das weiß ich, Du schreibst halt mit Verschwörungstheoretikern zum Teil lange E-Mails hin und her, denkst du. Man denkt, das sind Verschwörungstheorien, aber am Ende sitzt auf der anderen Seite auch einer und schreibt. Das ist schon oft genug, ist mir selbst schon oft genug passiert. Da muss man sich ja auch fragen, warum schreibt der denn? Und wenn der schreibt, hast du eine kommunikative Ebene. Ne? Und wenn du dir das mal vorstellst als ein Haus, dann sitzt, kündig, der Nachbar ist komisch, aber er nimmt dein Paket an. Und solange das funktioniert, ist die Gesellschaft so halbwegs intakt. Wenn die Türen irgendwann nicht mehr aufgehen, dann kommen wir, glaube ich, eher in diese Spirale, wo wir uns wirklich Sorgen machen müssen vor dem Nie wieder. Ne? Solange die Türen noch aufgehen und man weiß, alles, der ist ja komisch, der ist so und so, aber sein Paket nimmt er noch an, es ist alles, glaube ich, halb so wild.
Ist das denn auch das Problem in einer Mediengesellschaft, wo, mal abgesehen von sozialen Medien, aber wo auf jeden Fall Nachrichten einfach schnell verfügbar sind und auch die Menschen schon so darauf gepolt sind, auch auf einer Nachrichtenseite naja, maximal eine halbe Stunde keine neuen Nachrichten zu sehen, ist schon ein bisschen komisch, dass dann auch wirklich jeder Frame, jedes Wort, halt dann sofort irgendwie versucht wird, halt nach oben zu pushen, damit man halt eine neue Meldung hat.
Also, ja, es ist so ein Empörungsding, ne? Es ist grauenhaft eigentlich, es ist eine richtige Seuche und wir werden dazu allerdings erzogen und wir kommen nicht umhin, weil unsere Gehirne darauf so reagieren, ne, wie auf so kleine Leckerlis. Es stimmt schon, da sind die sozialen Medien schon wirklich auch eine Gefahr, das muss man sagen. Und ich bin einer, der es gerne nutzt. Ja. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem darüber mal über die kritischen Punkte reden kann. Ne? Und ich denke schon, dass es dort auch an, ja, es mangelt an Qualität. Es mangelt an Qualität. Es ist viel Qualität da, Quantität da.
Ja. Ist denn das erklärbar dahin dann ein Erfolg von Rechtspopulisten? Jetzt auch mal weltweit gesehen, das muss ja nicht mal auf Deutschland, sondern weltweit gesehen, dass aufgrund dieser Empörungsindustrie, nenne ich es jetzt mal provokativ, aber halt auch aufgrund von, ich sage jetzt mal, intelligenten Provokationsframes, die Leute davon überzeugt sind. Also erklärt das den Erfolg dieser neuen rechten, unterschiedlichen rechten Bewegungen?
Zum bestimmten Teil ja, aber nicht vollends natürlich. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass diese Art von Kommunikation auf einen Boden gefallen ist, den andere bereitet haben. Ne? Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass wir in der politischen Bildung immer noch starke Defizite haben. Dass Leute nicht darauf vorbereitet sind. Warum sind Menschen anfällig für diesen Frame vom Rechtspopulismus? Die da oben sind schuld. Warum sind Leute anfällig dafür? Was fehlt denen? Den fehlt natürlich, dass ihnen irgendjemand erzählt hat und sie hat spüren lassen, dass die Demokratie auch von ihnen abhängt, von ihrer Wirkung. Ich bin anfällig für sowas, wenn ich merke, dass ich oder wenn ich denke, dass ich selber nichts zu melden habe, dass ich selber nichts tun kann, dass immer andere verantwortlich sind, nämlich die da oben. Und wenn die da oben Scheiße bauen, dann reg ich mich tierisch auf und dann müssen die weg. Merkel muss weg, wird dann gebrüllt. Und eigentlich ist es auch ein Eingeständnis in die eigene Unmündigkeit, das ist ja das Interessante. Das könnte man den Leuten, das versuche ich ja immer zu sagen, wenn ihr mit denen redet, zeigt denen doch auch, dass die AfD sie eigentlich unmündig macht, indem sie sagt, die da oben sind schuld. Jeder kennt doch die Möglichkeiten, sich auch meinetwegen in diesem Land selbst wirksam werden zu lassen für Sachen. Jeder hat sich doch schon mal eingebracht, aufgeregt und jeder hat auch irgendwo schon mal Erfolg gehabt. Und an diesen Beispielen, da muss man anfangen. Ne? Und insofern ist das schon auch ein Versäumnis politischer Bildung in den Schulen und wahrscheinlich noch viel früher schon im Kindergarten, Leute spüren zu lassen, dass der Staat nicht nur Angela Merkel ist oder der andere böse Politiker, sondern wir alle sind irgendwie dieser Staat, wir alle tragen damit aber auch eine Verantwortung, auch wenn wir Steuergeld zahlen, damit ist es nicht getan. So. Aber wurde mir das in der Schule so gesagt? Nee.
Ich weiß nicht, mit 2 Stunden Politik
ja, Unterricht, ne, also
Unterricht, ja.
Das.
Ist es denn aber auch so, dass genau auch diese Erklärung auch sozusagen dann gegen, ich sag jetzt mal, demokratische Institutionen oder gegen demokratische Vertreter genauso gesetzt wird, dass man dann halt aus rechtspopulistischer Sicht dann sagt, naja, die framen das auch und das ist auch Propaganda. Also, dass sie dann wieder sich als Opfer, aber ihrer gleichen Strategie dann sehen. Also jetzt, nehmen wir mal, es gibt ja dieses bekannte Beispiel, dieses ARD-Manual, also wo halt dann der ARD so eine Handlungsanleitung, nenne ich es jetzt mal, gesagt wurde, wie man sich halt besser verkaufen kann. Weil sie natürlich jetzt immer mehr als Zwangsgebühr-Bezahlsender unter Druck geraten. Und das wurde ja aufgebauscht in der Hinsicht so, dass da wieder so ein Propaganda-Instrument des Systems, nenne ich es jetzt mal, gekommen ist. Also genau, also diese eigentliche Strategie, die man selber
fährt. Ich fand gar nicht, dass das aufgebauscht worden ist. Ich finde, das ist wirklich, da hat sich die ARD einfach schlecht beraten lassen. Okay. Und ich fand, das ist skandalös gewesen. Ne, als öffentlich-rechtlicher Sender zu versuchen, mit so einem Framing-Manual sich selbst als besser als die anderen darzustellen, irgendwie so durch die Hintertür. Ich meine, die öffentlich-rechtlichen Sender sollen es durch ihre Inhalte machen. Und die sind doch gut. Es gibt gute Inhalte und sie könnten natürlich noch besser werden und sie könnten natürlich auch versuchen, Perspektiven jenseits der, sage ich mal, allgemeinen Vorstellung oder des minimalen demokratischen Grundkonsens mit abzubilden. Vielleicht auch mit einer anderen, ich will nicht sagen, vielleicht sogar mit einer gewissen Empathie könnte man dort reinbringen. Und vielleicht ist Empathie auch der erste Schritt, um viele Leute wegzuholen wieder von Pegida und von der AfD. Vielleicht muss man da die Kritik üben. Und was mich daran gestört hat, an diesem Manual, war einfach dieser mangelnde Selbstkritik, dass die anderen einfach, sind zu blöd zu erkennen, dass wir halt das Gemeinwohl stützen. Meine Güte, ja, die stützen das Gemeinwohl, die sind total wichtig, die Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn Leute das noch nicht erkannt haben, dann versuche ich doch, sie zu überzeugen und nicht als Gegner der ARD darzustellen. Wir sind ja nicht in der Kampfarena. Damit haben sie sich voll das Eigentor geschossen und sind da wirklich schlecht beraten worden. Und ich denke, das hat auch wieder mit diesem Framing-Hype zu tun, dass man denkt, da ist jetzt eine Wunderpille gekommen. Nee. Und da kommen so krude Vorschläge zum Teil wie, sage nur deine eigenen Begriffe für die Dinge und nie die des anderen. Da stellen sich mir die Haare zu Berge. Da rege ich mich richtig drüber auf. Was bedeutet denn das? Das ist ja die Filterblase mit anderen Worten beschrieben. Ja. Jeder redet nur noch sein Ding. Und am besten alle gleichzeitig, da hört doch gar keiner mehr was. Und es wird sich auch nichts entwickeln. Es wird nur immer lauter, immer unangenehmer. Es wird immer feindseliger und irgendwann wird es zu starken Konflikten führen. Es geht darum, in einer Gesellschaft, und das ist die Verantwortung von uns allen, miteinander zu reden. Auch wenn der andere eine komische Meinung hat.
Da wären wir ja sozusagen bei, ich habe es jetzt mal überschrieben mit wirkungsvolle Gegenstrategien, wobei das ja eigentlich auch wieder ein bisschen mehr in diesen Kampfmodus ein bisschen reingeht. Aber wie kann man denn darauf reagieren? Wenn jetzt derjenige, der vor mir sitzt und der eben meistens leider nicht vor mir sitzt, sondern halt in den sozialen Medien und nicht nur einer, sondern da kommen auf einmal, sagen wir mal, ein Shitstorm aufgrund halt irgendeines Frames oder was man halt anders gelesen hat, eine Aussage oder sowas. Wie sollte man denn am besten darauf reagieren, um aus dieser Hassspirale rauszukommen, aber auch natürlich, um schon irgendwo auch seine klare Linie zu ziehen? Also wo hier und nicht weiter und wo fängt dann noch, wo gibt es Diskurs, wo muss ich sagen, okay, nee, jetzt wird's nicht mehr.
Ich finde, das auch erstmal aushalten, Empathie zeigen und freundlich bleiben. Bis zu einem gewissen Punkt, ne? Man muss sich nicht alles bieten lassen, aber selbst, man muss auch mal überlegen, man hat ja dann auch in den sozialen Medien diesen Impuls, denn das letzte Wort ist denn das, der hat es denn geschafft, hat der andere nochmal geschrieben? Nee, auch ein Glück. Aber wenn das, was von dem anderen steht, eine Beleidigung ist, und das ist das Letzte, dann hat das auch eine Auswirkung. Und zwar nicht nur auf mich, der ich das irgendwie empfangen habe, sondern auch auf den anderen. So, das ist jetzt, kann das verleugnen, ne? Aber er wird nicht leugnen können, dass man versucht hat, 10 Minuten mit ihm zu schreiben, freundlich geblieben ist und dann hat er mit der Beleidigung geendet. Das wird er halt nicht komplett leugnen können. So, ne? Also wir sind als Menschen, so unterschiedlich wir sind und rechts und links des Spektrums, gibt es Grundwerte, auf die man sich geeinigt hat, auch wenn man sie nicht zugibt. Ja. Und auf die kann man gut setzen. So, ich kenne jemanden, der ist auch von jemandem aus dem Rechten, der hat sich stark für linke Bündnisse eingesetzt, ist von einer Person aus dem rechten Spektrum immer angegangen worden, hat viel Gegenwind dort bekommen, den hat das dann irgendwann so genervt, hat gesagt, jetzt möchte ich mich mal mit dir treffen. Die haben sich dann in der Tat getroffen und dann war das danach vorbei. Ne, das ist natürlich eine mikroskopische Wirkung auf der Gesamtgesellschaft gesehen. Ne? Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein. Aber das zeigt auch, dass es eine Kommunikationsherausforderung für uns alle ist. Ne, und das ist auch auf jeden Fall die nicht bequemere Herausforderung ist. Die bequeme ist, einfach zu sagen, Nazis raus. Die AfD ist da, Nazis raus. Das ist bequemer. Aber zu sagen, ich treffe mich mal mit einem, das ist schon was anderes. Es gibt jetzt vor einiger Zeit hat die Wochenzeitung Die Zeit dieses Projekt gestartet, Deutschland spricht, hat jemand, der eben rechtspopulistisches Spektrum wählt, zusammengesetzt mit jemandem, der genau auf der anderen Seite wählt, entschieden gegensätzliche Meinungen zusammengebracht und den Kaffee trinken lassen. Und ich denke, das ist ein gutes Projekt gewesen. Und ich spreche dort über die Menschen, die sich angesprochen fühlen von rechtspopulistischen Texten, Meinungen, Ideen. Das trifft ja auf bestimmte Einstellungen, die in der Gesellschaft da sind.
Ja.
Und darum ist es erfolgreich.
Ist es denn auch so, also oder sagen wir mal nochmal so Gegenstrategien, jetzt nochmal weg von dem Einzelnen, sondern so wie Bewegungen oder auch Parteien, also wie können die auch, sagen wir mal, auch mal weg vom Rechtspopulismus, weil auch mal hin zum Rechtsextremismus, also wie kann man da seine Message ja schon rüberbringen?
Die Bewegungen haben ja ein Problem, weil sie definieren sich ja selbst auch im Kampf gegen das Rechte. Das heißt, du bist schon auf Kampf gepolt, ein bisschen. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, viele Bündnisse, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, und wir haben dann geschrieben, wer AfD wählt, wählt Nazis. Ich sage, naja, und wen wolltet ihr denn eigentlich überzeugen? Sagen sie, naja, ja, die Leute, die die AfD wählen. Ich sage, ja, aber ich glaube dir, dass ihr die damit kriegt, dass die den Text unter der Überschrift lesen.
Ja.
Das werden die nicht lesen. Worum geht es? Um erstmal, sage ich mal, die Trommel zu rühren und gesellschaftlichen Widerstand gegen Rechts, der ja super wichtig ist, zu mobilisieren? Oder geht es auch darum, diese Leute zurückzugewinnen? Und ich denke, es braucht mehr Leute, die sich an der Rückgewinnung beteiligen, auch wenn die schwer ist. Und die wird schwer sein. Aber es gibt immer Leute, so wie mich, die sagen sich, schwere Sachen finde ich gut. Lass uns das doch mal versuchen. Also ich kenne einige, die sich auch zur Gewohnheit gemacht haben, mit Leuten, die komplett anders drauf sind, zu schreiben über die sozialen Medien und dabei zu bleiben. Und ich glaube, da fehlt uns viel. Ne?
Es gibt ja auch noch diesen, ich nenne es jetzt mal Counter-Narrative, also kritische Gegenerzählung. Ist das denn eigentlich nur ein anderer Begriff für Framing, also jetzt auch als Strategie oder ist es eine wirkungsvolle Gegenstrategie, sagen wir es mal so.
Ja, also ich würde das hier erstmal versuchen, nochmal so einzuordnen, dass man sagt, Framing, das sind wirklich einzelne sprachliche Strategien, sich als Opfer darzustellen, der Opfertopos, Flüchtlinge als kriminell darzustellen, Flüchtlinge als Menschen darzustellen, die Krankheiten überbringen. Das sind Framings. Ne? Also wir wissen ja nicht, was da aus Afrika zu uns kommt. Krankheitstopos wird dort benutzt und das framet den Geflüchteten als jemanden, der einem schaden kann. Stellt man sich in der U-Bahn vielleicht mal nicht ganz so neben den, ne? Der sieht schon so komisch aus. Man sieht ja, der kommt nicht von hier und dann, welche Krankheit mag der haben? So, und diese einzelnen Frames verdichten sich zu einer Geschichte. Ne, dann gibt es da die Kriminellen, das sind die Messermänner. Dann gibt es dort die Medien, die uns das nicht das Richtige erzählen darüber, sondern die eine Lügenpresse sind. Ne? Und dann gibt es allerdings die da oben, die das auch nicht aufhalten. Ne? Merkel muss weg. Und wir hier unten, ne, wir Bürgerlichen, die wir unsere Heimat lieben und das, was wir im Leben geleistet haben, wird gar nicht mehr geehrt, weil die missbrauchen, Missbrauchstopos, Missbrauchsframing, missbrauchen unsere Sozialsysteme. Und das Gesamte, ne, was ich gerade erzählt habe, ist eine runde Geschichte. Das merkt man, das ist eine runde Geschichte, das ist ein Narrativ. Und es gibt genauso auf der anderen Seite, sage ich mal, ein linksliberales Narrativ. Es gibt sogar ganz verschiedene. Es gibt welche, die sind sehr, sehr streng, dass zum Beispiel diese Geschichte, dass bestimmte Wortverbote, der hat das und das gesagt. Der hat das Hakenkreuz gezeigt, der hat den Arm gehoben, der hat resultiert aus dem Nie wieder. Das Nie wieder, ein ganz starkes Framing und da sind bestimmte einzelne Bestandteile wieder mit verbunden. Oder der hat, was gibt es denn da noch für Sachen, die einen aufregen. Ne? Gibt es in den Parlamenten, der hat zum ersten Mal das, der Höcke hat die Deutschlandfahne ausgerollt in der Sendung von Anne Will oder was weiß ich. Ne, das sind dann schon so Sachen, die auffallen. Und es gibt, und das löst natürlich auf unserer Seite starke Abwehrbewegungen aus. Ne? Wollen wir nicht. Was machen die da? Ja. Und je stärker unsere Abwehr ist, umso größer ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, es wird immer wieder in den AfD-Social-Media-Accounts gezeigt, wie Merkel dem Minister Gröhe damals die Deutschlandfahne aus der Hand reißt, woran festgemacht wird, dass die Deutschland nicht liebe. So, ne? Das heißt, da wird schon wieder miterzählt an der anderen Geschichte. Durch das Nie wieder erzählen wir an der anderen Geschichte mit. Und die Herausforderung ist eigentlich für unser Narrativ, eine Geschichte zu erzählen, die nicht so angreifbar ist. In unserem Narrativ stecken noch andere Sachen drin. Alle Menschen sind gleich. Ne? Vor dem Gesetz, vor dem Staat sind alle Menschen gleich. Egal wie sie aussehen. Ne? UN-Menschenrechtscharta. In unserer Erzählung steckt auch der Mehrheitstopos drin. Ne? Wir sind die Mehrheit. Und auch dieser Punkt hat ist verzahnt damit, dass die anderen, ne? Wenn wir die Mehrheit sind, die anderen die Minderheit. Das heißt, die anderen haben es schon leichter, sich als Opfer zu zeigen. Hm. Also diese Narrative sind verzahnt. Und die Herausforderung für uns ist jetzt, bestimmte Teile unseres Narrativs aufzudecken, über die anderen uns steuern. Hm. Und da ist zum einen dieser Opfertopos, dass wir sie ganz oft zu Opfern machen. Und zum anderen ist dieses Nie-wieder-Faschismus so stark, dieses man redet nicht mit Nazis, diese Wortverbote, dass wir die auf den Prüfstand stellen müssen, weil eben nicht alle AfD-Wählerinnen und Wähler Nazis sind. Das ist keine homogene Gruppe. Mhm. Und da brauchst eine Neudefinition. Mit wem reden wir denn da noch? Ne? Oder es gibt von Popper dieses Toleranzparadox. Weiß nicht, ob Sie das kennen.
Nee.
Ne? Du kannst zu den Intoleranten darfst nicht tolerant sein, weil sonst haben die Macht. Mhm. Und das wird ja immer gesagt. Und das ist auch in der Tat wahr. Bloß, das muss man ja mal abschichten. Was bedeutet denn das angewendet auf alle Leute, die die AfD gewählt haben? Mhm. Bin ich denn zu all diesen Menschen intolerant, weil sie intolerant sind? Das kann es ja nicht heißen. Das kann ja auch Popper nicht so gemeint haben. Und das heißt, unser eigenes Narrativ nachschärfen. Bis wohin gilt denn bitte dieser Punkt? Mit welchen Intoleranten sollte ich denn nicht tolerant sein? Und diese Arbeit haben wir uns noch gar nicht gemacht. Da sind wir noch lange nicht. So, und das ist zu Narrativen. Ne? Das ist so die Ansammlung der verschiedenen Framings. Aber einen Punkt muss ich noch mal sagen.
Ja.
Weil die Frage ist immer ein bisschen, die amüsierte mich ein bisschen, weil der Mensch denkt, du kriegst hier einen kleinen Zettel, da ist unser linkes, linksliberales, linkes Narrativ drauf. Und wenn wir das dann nur oft genug wiederholen, da ist die gleiche naive Sichtweise drin, die die ARD zum Framing Manual getrieben hat. Hm. Wir reden nur unsere Sache und dann sind wir die Sache los. Dann gewinnen wir. Es geht gar nicht darum, hier einen Kampf zu führen. Es geht gerade darum, gar keinen Kampf zu führen. Weil der Kampf zahlt auf die anderen ein. Hm. Macht sie zu Opfern. Die sind in der Minderheit. Die sind nicht so viele.
Das ist ein gutes Schlusswort. damit möchte ich auch beschließen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das Gleiche gesehen. Und dann bleibt mir wie immer zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne, hat Spaß gemacht.